Es ist ein Marathon, das geht nicht von heute auf morgen. Das wird ja gern mal versprochen nach dem Motto, du kriegst jetzt irgendwie, bau dein Business so um, dass du in 6 Monaten am Strand sitzt und von da aus arbeiten kannst und so weiter. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern ich glaube schon, dass es ein bisschen länger dauert. Was ich aber entdeckt habe, ist, dass wir nicht sozusagen auf den jüngsten Tag warten müssen, bis uns die Jungfrauen erwarten, sondern dass diese Entscheidung für ein verkaufsfähiges Business im Alltag schon unheimlich viel Erleichterung bringt. Weil wenn wir schon im Alltag jede Entscheidung daraufhin prüfen, schafft das einen Wert, was ich gerade mache? Ist das ein Wert, den ich verkaufen könnte? Oder ist die Aufgabe so sorgfältig durchdacht, dass sie auch jemand anders übernehmen könnte? Dann können wir auch im Alltag eben schon Dinge abgeben und uns immense Erleichterung verschaffen.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von 3 Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein heutiger Gast ist Maike Rentsch-Bergner. Sie hatte als Freiberuflerin früher oft Angst davor, wegen Krankheit auszufallen und war eigentlich immer im Hamsterrad der schier unendlichen To-Do-Listen gefangen. Doch seitdem sie ein Unternehmen mit einem konkreten Angebot, skalierten Prozessen, einem Portfolio mit sinnvoll ineinander ergänzenden Produkten und ein Team aufgebaut hat, erwirtschaftet sie einen kontinuierlichen Einkommensfluss für ein gutes Leben. Ihr Wissen und ihre Erfahrung zum Aufbau eines verkaufsfähigen Business gibt sie nun als strategische Beraterin an Unternehmen, Freiberufler und Freiberuflerinnen und Soloselbstständige weiter. Wir sprechen heute darüber, wie ihre Strategie, das Unternehmen vom Ende her zu denken, alles veränderte. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Wir beide kennen uns schon ganz lange, würde ich sagen. Also ich habe dich immer aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Und dann gab es einen Post auf LinkedIn und ich dachte, Wahnsinn, das ist ja hier ein irre Thema, lass uns reden.
Ja, ganz genau. Wir kennen uns aus diesem Online-Business-Bereich, weil ich ja eben eine Online-Kursakademie aufgebaut habe und das war wahrscheinlich nicht ganz so das, was uns als Thema erstmal verbunden hat, weil da geht es um Bekleidung. Und doch eben so eine sehr spezielle Frauennische. Und seit einem knappen Jahr bin ich jetzt eben auch als strategische Beraterin unterwegs und gebe eben dieses ganze Wissen, was ich so angesammelt habe in den letzten Jahren, jetzt weiter. Und dann fand ich super, das auch mal auszudrücken, zu sagen, dass diese Verknüpfung zwischen Unternehmerin und Beraterin eben ausmacht. Und dann eben, habe das auf LinkedIn geschrieben und du hast gelesen.
Ja, Maike, ich muss jetzt ein bisschen mich outen. Also, ich habe mal eine Damenschneider-Ausbildung am Staatstheater in Karlsruhe gemacht. Damals in jungen Jahren. Deswegen habe ich aus dem Augenwinkel sehr wohl wahrgenommen und habe gedacht, aha, damit kann man auch ein Online-Business machen. Großartig.
Genau, das ist ein B2C-Business, was ja gar nicht so einfach ist, ehrlich gesagt, B2C aufzubauen und auch noch online. Und auch noch für Frauen, die die Technik auch noch lernen müssen. Aber das habe ich jetzt die letzten 8 Jahre gemacht. Und das Gute ist, es läuft.
Super, super. Was ich ja schon sagte, wie damit kann man auch Geld verdienen. So, und es gibt natürlich schon viele, die auch unterwegs sind, wo ich denke, naja gut, das ist jetzt ein besseres Hobby. Aber du hast wirklich eine Online-Kursakademie im B2C-Bereich. Und die gut läuft, die funktioniert, die Umsatz macht. Und du hast so viel investiert und es so aufgebaut, dass es inzwischen auch nicht mehr deine ganze Energie und Kraft und Zeit braucht.
Genau. Ich habe natürlich auch ein Team aufgebaut, sonst es läuft nicht alles nur von alleine so. Ich habe delegiert sowohl in Automatisierung, sag ich mal, und in Menschen. Und ich habe das eben sehr sorgsam aufgebaut. Und ja, weil ich eben vor ein paar Jahren dieses Motto hörte, ein Unternehmen verkaufsfähig zu machen. Es hat bei mir ein, ja, wie bei Vicky, ne, der so die Nase gerieben hat und dann macht es so Feuerwerk. Gedanken, da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich super, das so aufzubauen, dass es jemand anders machen kann. Und das hat mir diesen Horizont eröffnet, eben alles so zu organisieren, dass ich tatsächlich nicht mehr alles selbst machen muss.
Bei mir ist es ja über diese Beschäftigung mit dem Thema Unternehmensnachfolge seit Jahren, wo ich Prozesse moderiere, also klassisch, ne, in Unternehmen vor Ort. Genau, da gab es eben auch irgendwann diesen Punkt und ich habe ja da angefangen, indem ich eben mehr Produkte kreiert habe. Also nicht weg von mir hin zu der Zukunftsunternehmerin und das andere Unternehmensnachfolger mit System. Mal gucken, wohin es führt.
Das ist auch schon also für mich das wichtigste Stichwort, was du genannt hast. Es geht darum, Produkte zu entwickeln, weil wir sonst, also ich sag mal, typische Frauenberufe in der Wissensvermittlung und der Beratung, da läuft ganz viel eins zu eins, also Live-Beratung in Echtzeit. Und das führt uns in ein Hamsterrad rein, weil wir eben immer nur Geld verdienen, wenn wir anwesend sind. Und das bedeutet, wir machen keinen Urlaub, wir haben Angst, krank zu werden. Und in dem Moment, wo wir aber anfangen, unser Wissen mehrfach zu verwenden und in Produkte umzuwandeln, können die zum Teil eben auch ohne uns funktionieren. Also unser Wissen vermitteln, auch wenn wir nicht da sind, in Form von Büchern, Selbstlernkursen oder eben auch hybriden Produkten, dass man sagt, ne, also bereite dich auf den Workshop vor, bereite dich hinterher nach, dann bekommst du nochmal Feedback oder sowas, ne, da gibt es ja ganz viel möglich. Und das sind alles Produkte. Und daraus eben, also das Wissen in Produkte umzuwandeln und dann noch ein cleveres Produktportfolio, das ist das, was ich gerne weitergeben möchte, weil das macht das Leben so viel einfacher.
Genau, ja, super. Und das war eben bis vor wenigen Jahren der erste, der mir in die Richtung begegnet ist, ist Mike Pfingsten, Productized Service, so, wo ich, aha, so können wir das auch machen. Ja, und Monika Birkner hat ja da auch einiges schon dazu. Das Thema Unternehmensnachfolge ist kein Thema von heute auf morgen, außer
Absolut.
Vater stirbt und man braucht jetzt ganz schnell eine Lösung. Das ist aber der absolute Worst Case. Nachfolge braucht eine lange Vorlaufphase und dann eben auch, bis das Neue wieder greift. Das ist eine strategische Entscheidung und eine strategische Entscheidung, das muss ich wollen, muss Zeit investieren.
Das ist ein Marathon, das geht nicht von heute auf morgen. Das wird ja gern mal versprochen nach dem Motto, du kriegst jetzt irgendwie, bau dein Business so um, dass du in 6 Monaten am Strand sitzt und von da aus arbeiten kannst und so weiter. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern ich glaube schon, dass es ein bisschen länger dauert. Was ich aber entdeckt habe, ist, dass wir nicht sozusagen auf den jüngsten Tag warten müssen, bis uns die jungen Frauen erwarten, sondern dass diese Entscheidung für ein verkaufsfähiges Business im Alltag schon unheimlich viel Erleichterung bringt. Weil wenn wir schon im Alltag jede Entscheidung daraufhin prüfen, schafft das einen Wert, was ich gerade mache? Ist das ein Wert, den ich verkaufen könnte? Oder ist die Aufgabe so sorgfältig durchdacht, dass sie auch jemand anders übernehmen könnte? Dann können wir auch im Alltag eben schon Dinge abgeben und uns immense Erleichterung verschaffen.
Du sprichst da schon einen wichtigen Teil. Ich habe jetzt einfach mal so ein Thema, ne? Verkaufsfähiges Business. Das heißt, ich brauche jemanden, der Interesse hat, also die Matching-Phase, muss man einen Vertrag machen, der eine gibt ab, der andere übernimmt. Heute kommt es gar nicht mehr zu Phase 1, weil die Unternehmen nicht attraktiv sind, nicht verkaufsfähig sind. Und da gehören halt ein paar Kriterien dazu, ne? So eines ist, ich brauche Prozesse und Abläufe und die verlässlich sind, die sinnvoll sind, Systeme. So, da kann man einen Teil digitalisieren, aber der andere ist halt auch, dass es so aufgesetzt ist, dass Mitarbeiter schnell reinhüpfen können.
Das Problem ist, dass das ganze Wissen in den Köpfen der Menschen drinsteckt. Und zwar sowohl in den Köpfen der UnternehmerInnen als aber auch in den Köpfen der MitarbeiterInnen, wenn es welche gibt. Und es ist eine große Herausforderung, dieses Wissen rauszuholen, aus diesen Köpfen zu extrahieren und in eine Form zu bringen, sodass es jemand anders machen kann. Wir kennen das alle, die Mitarbeiter haben, wenn irgendwie die wichtigste Mitarbeiterin in Urlaub ist und nichts mehr geht oder sowas, ne? Das ist einfach schwierig, sage ich mal. Dann läuft zwar ein Geschäft einigermaßen, aber es ist immer von Gefahr bedroht. Und das ist so die Idee, dieses versteckte Wissen zu externalisieren, also aus den Köpfen rauszukommen.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Wie würdest du denn verkaufsfähiges Business definieren? Du hattest jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, vielleicht kannst du das einfach nochmal so formulieren.
Naja, wenn wir irgendwas verkaufen wollen, dann müssen wir sagen, was es ist, was wir anzubieten haben. Also wir zerlegen dieses Business in einzelne Teile, die wir eben sagen, guck mal, da kriegst du noch das dazu, wie auf dem Fischmarkt. Und das bedeutet, dass wir die einzelnen Werte, die wir haben, diese Unternehmenswerte benennen können. Und das ist natürlich bei einem produzierenden Business, wo wir sagen, guck mal, da steht die Maschine und da haben wir das Lager und so weiter, sehr viel einfacher. Ne? Das ist sehr konkreter. In dem Moment, wo wir ein Expertise-Business haben, das sind ja meine KundInnen hauptsächlich, die eben WissensarbeiterInnen sind, da müssen wir dann genauer überlegen, was sind denn bei diesen immateriellen Dingen, die wir haben, eigentlich die Vermögenswerte. Die müssen wir erstmal benennen. Und wenn wir diese Vermögenswerte sehen und benennen können, dann können wir natürlich dann auch einen Wert festsetzen, der dann hinterher ausgehandelt werden muss, weil ne, der schönste Wert nützt ja nichts, wenn es hinterher keinen MitkäuferInnen dafür findet. Aber dass wir eben Unternehmenswerte haben, die wir eben klar benennen und bepreisen können.
Was mir auch nochmal klar geworden ist, dass mein Unternehmen nicht mehr von mir und jeder Stunde abhängig ist, dass ich auch pünktlich Feierabend mache. Und was für mich attraktiv ist, ist einen planbaren, systematischen Umsatz gibt und so weiter. Das sind die gleichen Faktoren, die es nachher verkaufsfähig machen.
Mhm. Ja, ja, ganz genau.
Also wir haben mal so dieses Modell des 5-Stunden-Business-Tags geschrieben. Was ist dafür nötig, damit das funktioniert? Das ist ja auch zum Beispiel bei den Nachfolgerinnen ein Thema. Sind viele, heißt ja immer, die haben keine Lust mehr, das Unternehmen zu übernehmen. Das erlebe ich nicht. Was die sagen ist, ich habe keine Lust auf euren Arbeitsalltag. So wie Mutter und Vater gearbeitet haben, darauf haben die keine Lust. Und gerade junge Frauen haben die Herausforderung, mit eben noch mit einem anderen Teil des Lebens zu jonglieren. Nicht selbst und ständig und rund um die Uhr und all diese Dinge, sondern genau.
Einfach so ein bisschen Effizienz reinzubringen ja erstmal einen Überblick zu bekommen, was sind denn eigentlich alles für Aufgaben da und in welcher Form können sie erledigt werden, wie kann ich priorisieren, wie kann ich vielleicht auch meine Produktpalette nochmal so ein bisschen bereinigen, ein bisschen überarbeiten. Gestern nannte mich jemand die Marie Kondo des Produktportfolios, das fand ich sehr schön, ne? Und wirklich einfach nochmal genau schaut, was bringt denn eigentlich Geld und steht der Aufwand im richtigen Verhältnis dazu. Das sind alles Möglichkeiten, eben ja, Geschäftsmodelle effizienter zu gestalten und dann eben auch verkaufsfähig vorzubereiten.
Ja, was heißt das Unternehmen vom Ende her zu denken? Was steckt für dich dahinter? Wie gehst du da dran?
Genau, also das Ende ist das verkaufsfähige Business. Also im Idealfall ist es tatsächlich eine Übergabe an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Aber meine These ist ja, wie gesagt, wir profitieren auch schon davon, wenn wir jetzt diese Strategie anwenden, also zu überlegen, wir verkaufen es später mal, weil uns das im Alltag das eben erleichtert. Es gibt ja dieses Zitat von Helmut Schmidt, ne, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, das sehe ich ein bisschen anders. Wenn man ein klares Bild vor Augen hat, wo man hin möchte, also das Ziel sich wirklich ausmalen kann, wo es hin ist, dann können wir bei jeder Entscheidung, die wir im Alltag treffen, sehr viel bewusster überprüfen, ob es eben auf dieses Ziel einzahlt. Ne? Und wenn wir eben da vor Augen haben, ich möchte das Unternehmen übergeben, ich möchte es verkaufen, dann kann ich, indem ich vom Ende her denke, im Alltag die Strategie viel leichter anwenden. Weil es einfach eine Strategie ist, sonst auch so abstrakt, aber das ist sehr konkret. Schaffe ich einen Wert? Ist das so klar definiert, so klar beschrieben? Habe ich eine Checkliste? Kann jemand anders das machen, was ich mache? Kann ich es vielleicht automatisieren? Das kann ich immer wieder im Alltag überprüfen.
Also Vision unterscheidet sich auch nochmal von Utopie. Also Vision sind nach BWL-Handbuch 3 bis 5 Jahre. Also das ist schon ein Horizont, den ich sehe. Utopie ist, okay, ganz was anderes.
Utopie würde ich mehr in Richtung Weltverbesserung dann auch machen. Nein, es geht mir wirklich um ein Ziel, was aber nicht einfach nur, sag ich mal, ein dahingeschriebener Satz ist, sondern etwas, was wir fühlen, was wir als attraktiven zukünftigen Zustand anstreben.
Genau. Und für mich gehört da auch immer dazu, wie will ich leben und arbeiten. Ja? Ja. Also bei mir war irgendwann der Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr durch Deutschland zu reisen. Ja.
Ja.
Ich mag meinen Mann und verbringe auch den Abend mit ihm. So, und das war so der erste Teil, wo ich dachte, wie kann ich es denn anders machen? Ja. Und, ja. So, und das ist nichts, was plötzlich da ist, sondern etwas, was sich eben dann auch entwickelt. Denn also ich konnte nie einfach sagen, okay, ich verzichte jetzt auf alles, was ich bisher gemacht habe, du sagst bisher, das ist ja immer etwas, was auch parallel läuft. Aber wenn, wenn klar ist, und eben bei der Nachfolge mache ich auch ganz gern so Zukunftswerkstätten, wo dann die Frage ist, in 5 Jahren, wo wollt ihr stehen? Und dann bündeln sich auch die Energien. Du hast es eben schon angesprochen, Expertise-Business. Also es geht um die Wissensarbeiterinnen, um die, die ja fachlich, inhaltlich sehr versiert sind. Weniger, also bei denen, die du begleitest und mit denen du überlegst, um Ende her zu denken, weniger jetzt der Unternehmer mit produzierendem Gewerbe.
Nein, kein produzierendes Gewerbe, aber auch beratungsintensive Dienstleistungen. Weil die beratungsintensiven Dienstleistungen, das kann, ich sage jetzt mal, im Bereich Architektur oder IT oder was auch immer auch sein, die haben ja eben auch oft das Problem, dass sie unheimlich viel erklären müssen, bis irgendwie ein Verkauf zum Beispiel zustande kommt. Und da, das ist eine Form auch von Wissensvermittlung und Beratung. Und da geht es auch um sehr viel Expertise und auch, die man auch in Produkte umwandeln kann. Insofern ist es ein bisschen weiter gefasst. Also nicht nur diese klassischen Freiberufler, Trainer, Coaches, BeraterInnen, die man sonst immer nennt, sondern wirklich auch in dem Bereich beratungsintensive Dienstleistungen, aber nicht produzierendes Gewerbe oder Handel oder sowas. Das ist nicht mein Ding, wo ich mich so gut auskenne.
Ja, und da geht es drum, die Einzigartigkeit deutlich zu machen und dann die Persönlichkeit rauszunehmen, sage ich jetzt mal, und zu ersetzen. Wie gehst du da dran?
Wir denken oft nur in Fakten, Fakten, Fakten. Ne? Also wenn wir sagen, bestimmte Aufgaben werden delegiert, dann sagen wir, du musst das machen und du musst das machen und du musst das machen. Was aber ganz entscheidend ist, auch wie wir Dinge machen. Also in welcher mit welcher Persönlichkeit, mit welcher Haltung, mit welchem Menschenbild wir bestimmte Dinge machen. Und das muss auch explizit gemacht werden, um ja eine Ersetzbarkeit zu erzeugen. Also wenn wir jetzt ein Beispiel haben, irgendwie, ich will jetzt nur die Haare geschnitten bekommen von der Meisterin und nicht vom Lehrling oder sowas, dann liegt das natürlich an der Erfahrung und der Übung und der Kenntnisse von bestimmten Techniken. Aber es liegt vielleicht auch an der Art und Weise, wie eben gearbeitet wird. Und dieses Wie steckt für mich ganz stark in der Marke drin. Also Marke ist ja weitaus mehr als irgendwie Farben und irgendwie die Schrift auswählen oder sowas, sondern Marke ist etwas, was Vertrauen schafft, wo eben dann Menschen das Gefühl haben, wenn ich das auch in einer anderen Stadt kaufe, bekomme ich das Gleiche. Und das können wir im Expertise-Business auch machen, indem wir eben nicht nur das Was definieren, sondern auch die dazugehörigen Werte und alles, was dazugehört, was unsere Einzigartigkeit ausmacht. Das ist nicht ganz einfach zu beschreiben, weil man selbst ja für sich oft so ein bisschen betriebsblind ist. Da hilft es tatsächlich, wenn man jemanden Inspiringspartner hat, der da dann auch nochmal die eigene Geschichte in anderen Worten erzählt oder so. Aber dann kommen wir an das Wie. Und das ist das, was uns dann unterscheidbar macht. Und wenn wir diese Unterscheidbarkeit, diese Einzigartigkeit rausgearbeitet haben, dann können wir an unserer Ersetzbarkeit arbeiten.
Okay. Wann hast du angefangen, das so aufzusetzen? Oder hast du schon immer in Systemen gedacht? Und also mir geht zum Beispiel so bestimmte Dinge, wenn ich die zweimal gemacht habe, dann langweilen sie mich so.
Ja.
So, das ist bei mir eine Motivation, das dann abzugeben.
Denn ich habe das tatsächlich von Monika Birkner gehört, diese Idee des verkaufsfähigen Business. Und da hat es, wie gesagt, so Kling bei mir gemacht. Und konkret umgesetzt habe ich das, indem ich eine Methode entwickelt habe. Indem ich eben das, was ich eher prozesshaft vorher beraten habe, in eine konkrete Methode umgewandelt habe. Und da eben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Roadmap oder wie man das heutzutage alles nennt, entwickelt habe. Und diese Methode war für mich eben noch ein Stück mehr. Ich habe parallel die Marke dazu entwickelt. Und diese Kombination aus Methode und Marke ist dann eben das Was und das Wie, was man eben ja für die Ersetzbarkeit nutzen kann.
Klasse. Und was würdest du sagen, wie lange braucht so ein Prozess neben einem laufenden Business, bis man dann sagen kann, so, jetzt können wir anfangen, eine Nachfolgerin zu suchen? Denn das ist ja dann der nächste Schritt.
Das wüsste ich jetzt gar nicht genau, wie lange das im Einzelfall dauert. Ich kann es für mich sagen, das waren ungefähr 5 Jahre, bis ich soweit war. Also es fing sozusagen an, schon besser zu werden nach 2-3 Jahren. Ich denke sehr viel in Jahreszyklen. Ich würde sagen, der 2. Jahreszyklus war schon besser und der 3. war dann ziemlich gut. Aber bis sozusagen dann nochmal das, was unrund läuft, weggeschliffen wird, das dauert einfach seine Zeit. Dann braucht man einige Wiederholungen. Und das kommt ja vielleicht so ein bisschen drauf an, wie die Zyklen auch definiert sind. Und bei mir in diesem Bekleidungsgeschäft ist es einfach ganz stark auch an den Jahreszeiten orientiert und auch meine Membership öffnet mit bestimmten Projekten zu bestimmten, sag ich mal, Jahreszeitsbekleidungseinheiten und dementsprechend waren es bei mir Jahre, die dann immer diese Zyklen gemacht haben.
Hätte ich jetzt so aus dem Stand, habe ich gedacht, so mindestens 3, eher 5. Weil der Punkt ist, worüber du keine Vorstellung hast, kannst du nicht angehend machen. Du brauchst erstmal eine Vorstellung. Dann ist es ja ein Ausprobieren und ein Anpassen. Auch wenn man sich eine Begleitung sucht, die schon eine Ahnung hat, wie das gehen kann. Unsere eigenen Gedankenschleifen stehen uns ja da im Weg.
Ja, absolut. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, welche Menschen man findet. Also Delegation hängt ja ganz viel von den Menschen ab, mit denen man zusammenarbeitet. Und auch das muss man erst lernen, wie wählt man eigentlich diese Menschen aus und wie delegiert man eigentlich so. Und das ist nichts, was von heute auf morgen passiert.
Und du hast das jetzt einfach so ausprobiert oder hattest du auch eine Begleitung?
Ich habe das einfach gemacht. Also das ist tatsächlich so, dass ich sehr gut aus Büchern lernen kann oder auch von, ich sage jetzt mal, dass mir jemand so eine Idee einpflanzt und die dann in mir so sehr lange wächst sozusagen oder ich die sehr gründlich durchdenke. Deswegen schreibe ich ja auch so gerne Bücher, weil es mir immer die Möglichkeit gibt, Dinge sehr gründlich zu durchdenken. Und ansonsten war es Versuch und Irrtum. Und ich habe einfach Dinge getan. Und ich habe mich auch oftmals gewundert, ich habe natürlich auch Weiterbildungen gehabt, wo ich gelernt habe, wie man so eine Membership zum Beispiel aufbaut. Da habe ich mich immer gewundert, warum machen die anderen das nicht in 3 Monaten? Warum haben die dann ein Jahr immer noch nichts fertig? Ich bin da tatsächlich auch ziemlich schnell. Und dadurch, dass ich, bevor ich eben dieses Unternehmen aufgebaut habe, auch als Beraterin gearbeitet habe, habe ich auch, sage ich mal, die Analysefähigkeit, auf mein Tun wieder drauf zu gucken und dann auch das Handeln entsprechend anzupassen. Aber ich weiß, dass das bei anderen oft nicht so ist, dass es wirklich Schwierigkeiten gibt, Ideen, die sie irgendwo hören, wirklich umzusetzen, wirklich dran zu bleiben. Und da hilft natürlich dann Begleitung immens, wenn dann eben Meilensteine besprochen werden und geguckt wird, warum hakt es jetzt, warum geht es nicht weiter. Das ist natürlich toll, dass es da auch für diese Sachen Beratung gibt.
Du bist ja von Haus aus, glaube ich, BWLerin, wenn ich es richtig weiß.
Ja. Genau.
Und hast auch in dem Bereich Beratung, wirklich Unternehmensberatung gearbeitet?
Ja. Okay. Genau, das habe ich eben vorher gemacht. Ich komme aus dem Erwachsenenbildungs- und Organisationsberatungsbereich. Ich habe sogar mal versucht, eine Doktorarbeit über die Übergabe von Familienunternehmen, von Vätern an Töchtern zu schreiben. Allerdings gab es Ärger mit dem Doktorvater und die Übergabe hat nicht geklappt. Ich habe in der Familie erlebt, wie Unternehmertum geht. Ich habe Ökonomie studiert. Ich habe als Beraterin gearbeitet und da eben sehr unterschiedliche Unternehmen schon gesehen und dann jetzt in den letzten 8 Jahren meine eigene Bude aufgebaut, die mich eben jetzt befähigen, da nochmal vielleicht auf so eine andere Art und Weise das eben auch weiterzugeben und so, ja, zu erkennen, was ich da eigentlich auch geschaffen habe.
Und was war die Motivation vor 8 Jahren, das Beratungsbusiness hinter dir zu lassen und ganz was anderes zu machen?
Das ist eigentlich schon ein bisschen vorher passiert. Ich habe ein Kind bekommen und wie die meisten Frauen wissen, so ein Kind verändert einen und die Sehnsucht war gar nicht so groß, in diese Männerwelt zurückzugehen. Und da ich dann aus diesem privaten Interesse mit der Bekleidung eben, ich hatte da einen Blog geschrieben und dann wollten auf einmal wahnsinnig viele Leute das haben, was ich habe. Und aus diesem Interesse heraus dachte ich, ja, okay, dann probieren wir das jetzt mal. Ne? Wenn die Leute das haben wollen, dann schauen wir mal, ob sie auch dafür bezahlen. Aber du sagtest vorhin, dass dir sozusagen langweilig wird, wenn du Sachen immer wieder machst. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also meine Online-Kursakademie, die läuft jetzt. Deswegen habe ich auch meinen Podcast Läuft genannt. Ne? So ganz schlicht einfach zu sagen, ja, es läuft. So. Und dann kommt natürlich die Herausforderung, dass man sagt, jetzt, und was mache ich jetzt? Was mache ich als Nächstes? Und da finde ich es einfach toll, jetzt das Wissen auch weiterzugeben.
Klasse. Als
alte weise Frau.
Tief einsteigen und nochmal tiefer und nochmal. Und du hast das für dich einfach auch mit deinem Hintergrund und deiner Fähigkeit selber rausgearbeitet, stehst aber auch als Sparringspartner zur Verfügung.
Ja, das ist eigentlich sozusagen mein tägliches Brot jetzt, dass ich eben helfe, dieses Bewusstsein über die Einzigartigkeit herzustellen und das zu überführen in die Ersetzbarkeit. Und das meistens eben über Produkte und eben verknüpft mit dem Thema Marke, weil wir müssen die Produkte dann eben auch in die Welt reinbringen.
Du hast eben auch schon was dazu gesagt, wie wird man ersetzbar? Was ich immer wieder erlebe ist, in der Arbeit mit Trainer, Coaches, Beratern und so weiter, dass die sagen, das muss ich schon selber machen, das kann niemand sonst machen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel tagtäglich neues Rad erfunden wird in Unternehmen, wo es wenig verlässliche Prozesse und Abläufe gibt. Dieses Thema auch viel mit der eigenen Identität. Ich bin gefragt, ich brauche das, dass alles über meinen Schreibtisch geht. Und wer nicht von morgens 6 bis abends 10 Uhr arbeitet, ist arbeitsscheu oder so ähnlich.
Also ich kann verstehen, dass das Ego so dranhängt. Also dass das sozusagen ja auch eine Kränkung kann ja in dieser Ersetzbarkeit drin wohnen. Und deswegen betone ich ja immer das Vorteilhafte und sage, ne, aber guck mal, du hast auch ganz viele Vorteile. Ich glaube, wenn man weiß, dass man etwas in gute Hände übergibt, dann kann man sehr viel leichter von diesem Ego-Stuhl runterkommen und sagen, ach, das ist doch auch schön, wenn es jemand anders macht. Und das bedeutet, dass das Menschenbild, die Werte, die Haltung, mit der man bestimmte Dinge macht, eben übereinstimmt. Die machen das dann nicht ganz genauso wie man selbst. Aber sie haben eben vielleicht den gleichen Wunsch, bestimmte Dinge in die Welt zu bringen, die Welt zu verändern. Sie teilen Werte und das ist eben das Entscheidende. Also zum Beispiel bei mir ist das so, wenn ich über Bekleidung unterrichte, wie man Bekleidung für den Körper anpasst, dann ist mir einfach wichtig, dass alle, die mit mir zu tun haben, ein körperpositives Bild haben. Also alle Figuren sind okay, egal wie man aussieht, wie alt man ist, ob man groß, klein, dick, dünn ist und so weiter. Und das ist zum Beispiel ein Wert, der mir wichtig ist. Und meine Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die müssen diesen Wert teilen und die müssen das leben. Die müssen das nicht nur nachplappern, sondern die müssen das leben. Wenn ich aber dann weiß, die leben genau diese Werte, dann kann ich auch vertrauensvoll Dinge in deren Hände geben, weil ich weiß, da ist es in guten Händen.
Das eine ist ja, dass der Wert, die Basis, sage ich jetzt mal, das Fundament, wo ja alles steht. Und dann braucht es, würde ich jetzt sagen, dass das Ergebnis stimmt. Der Weg dahin, würde ich sagen, kann man sich dann wählen. Ja. Je nach Typ ist unterschiedlich. Das Ergebnis muss nochmal stimmen. Also die jetzt bei euch einen Kurs buchen, die brauchen nachher ein Kleid, was sie auch anziehen können.
Schon auch standardisiert, weil ich ja eben die Methode entwickelt habe. Okay. Und die Methode gibt ja genau diesen Weg vor. Und da ist es ja sozusagen auch genau das Ziel, dass dieser Weg in Fleisch und Blut übergeht. Und da das so genau definiert ist, ist das eben relativ leicht von jemand anderem zu machen. Und dann ist eben sozusagen das Qualitätsmerkmal bei uns eben zum Beispiel diese körperpositive Haltung, die dazu gehört.
Okay. Also du bist richtig stark so in diese ganz unterschiedlichen Facetten reingegangen. Was ist Basis? Was ist Prozess? Was ist der Weg? Was ist das Ziel? Und hast du ein Handbuch dann dafür? Oder wie gibst du das deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter?
Das wäre der nächste Schritt. Also worüber ich tatsächlich schon länger nachdenke, ist ein Lizenzmodell auch zu entwickeln, wo das noch ausführlicher beschrieben ist, sodass man wirklich, Menschen ausbildet, die genau diese Methode, genau dieses Ding, was ich habe, weitergebe, was natürlich nochmal ein zusätzlicher Wert wäre. Das würde den Wert meines Unternehmens immens erhöhen, wenn ich da so ein Lizenzmodell noch habe. Im Moment ist das tatsächlich nicht so. Aber da ich 2 Fachbücher geschrieben habe, die so eine Art Standardwerken geworden sind, ist es da tatsächlich eben weitestgehend beschrieben. Und alles andere, was wir an Prozessbeschreibung haben, führen wir in so einer Art Handbuch, also in einem Unternehmenswiki, also Online-Handbuch.
Also Lizenzmodell wäre Franchise zum Beispiel und oder sowas, ja?
Genau, das wäre noch was sozusagen, wo ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt nochmal eine Idee für die nächsten Jahre.
Also was ich spannend finde jetzt so im Austausch mit dir, einfach viele Frauen, die sich selbstständig machen, denken an sich und ihr, dass es irgendwie, viele machen sich auch in der Phase mit Kindern selbstständig, ja, so ein Zuverdienst. Also so Teilzeit-Selbstständigkeit und koppeln automatisch dran, es ist auch ein Teilzeitverdienst. Das ist ja in der Selbstständigkeit kein Automatismus, sondern wenn ich es klug mache, kann ich mit der halben Zeit das Doppelte verdienen. Und da ist das Normale gesellschaftlich, was man so denkt, du bist gut ausgebildet, dann muss es doch auch noch andere Wege geben. Nochmal komplett anders in Richtung Unternehmertum denken.
Absolut, das ist genau der Unterschied. Also die meisten sehen sich als Expertin und sagen, ist doch schön, wenn meine Expertise in die Welt reinkommt. Das ist mir wichtig, dass jetzt die anderen das alle erfahren. Und ich glaube, wir müssen diesen Switch im Kopf machen zur Unternehmerin und unternehmerisch denken. Und das heißt nicht, dass wir alle einen bestimmten Weg gehen müssen mit so und so vielen Mitarbeitern und so viel Umsatz oder sowas. Das ist mir gar nicht wichtig, weil das vielleicht auch wirklich für jede und jeden dann unterschiedlich ist und auch branchenabhängig ist. Aber dieses unternehmerische Denken, also zu sagen, ich sehe das Ganze auch wirklich unabhängig von meiner Person, das ist etwas, wo schon ein Umdenken einfach erfordert. Und das möchte nicht jede und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, es ist auch legitim, dass wir Dienstleisterinnen haben und Beraterinnen, die eben nur das machen, was sie selbst haben, aber das kann man eben nicht übergeben. Also das ist dann einfach schwierig. Und im Idealfall, finde ich, können wir am Ende des Berufslebens einfach noch profitieren von dem, was wir aufgebaut haben. Also indem wir entweder einmal verkaufen oder über solche Lizenzmodelle einfach auch noch, wenn wir weniger arbeiten, noch weiterhin Geld bekommen. Und das war was mich immer gereizt hat.
Eben, so eine Frage war ja so in unserer Vorbereitung, wieso nennst du dich Unternehmerin? Also ich finde, du hast das jetzt auch schon, vielleicht gibt es noch eine Ergänzung von dir, aber gerade gut benannt, unabhängig von der Person, ein Produkt zu haben, vielleicht auch eine Dienstleistung in ein Produkt zu packen.
Ja, ganz genau. Ich glaube, bei Unternehmerinnen denken wir immer an den Fabrikdirektor oder sowas, ja. Oder ne, deswegen fällt es vielleicht auch den Frauen in der weiblichen Form oft so schwer, sich selbst als Unternehmerin zu denken, weil wir solche Bilder haben von solchen, so sah mein Opa aus, ne, mit Hut und dem Mercedes und der Hut auf der Ablage und dann ist er in die Fabrik gefahren. Aber das ist ja nicht alles Unternehmerin. Wir haben, wie gesagt, den Friseursalon um die Ecke und wir haben die Weiterbildungsbude, die vielleicht nur 3 Leute hat oder was auch immer. Also das sind alles Unternehmen. Und dann müssen wir unternehmerisch auch denken.
Also ich nutze dann auch manchmal ganz gern das Wort Business, weil dann sind auch die Kanzleien dabei und die Läden und so weiter. Aber das ist immer die Frage. Eben, wir haben im Kopf bei Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer den kleinsten Prozentsatz der in Deutschland der Unternehmen mit 500 bis 5000 Konzerngröße. Das sind ja nur im fünfstelligen Bereich Unternehmen. Die Millionen sind ja bis 10 Mitarbeiter, das ist 2,4 Millionen. Also das ist die gigantische Zahl, die kleinen. Und ich kenne viele, auch in den größeren, wo zwar ein Unternehmer ist mit vielen Mitarbeitern, der aber überhaupt nicht unternehmerisch denkt. Also
absolut.
Der ein Manager ist, der das, was da verwaltet ist und das ist irgendwie, ist, hat er halt Glück gehabt, das ist gerade eine Nische, die sich gut verkauft oder was man braucht oder so. Ja, es gibt ja so ein paar, da ist das so eine solide Gelddruckmaschine, aber unternehmerisch denken, wo ist ein Markt, wo sind Nöte, was, wie kann ich eine Antwort drauf geben, Dinge ausprobieren, auch mal auf die Nase fallen. All das gibt es eine Menge in größeren Unternehmen, die nicht da sind. Und es gibt eine Menge in kleinen Unternehmen, die genau das angehen und entwickeln.
Genau, das wäre das, was ich auch noch hätte ergänzen wollen. Also das, was wir heute manchmal glauben, was sozusagen Unternehmer sind, sind Manager. Das sind angestellte Manager, die auch kommen und gehen, die ein paar Jahre lang irgendwas, eine Aufgabe verfolgen und dann auch wieder gehen. Und ich komme aus einem Familienunternehmen. Ne? Da wurde am Abendessen darüber gesprochen, da war das ein Teil der Identität. Und da gab es eben eine Verantwortung für das Unternehmen und die Mitarbeitenden und auch für die Kunden, dass man für die da ist. Und das ist eine ganz andere Haltung als das Management. Und ich glaube, das hängt nicht von der Größe ab, sondern es ist wirklich eine Art und Weise zu denken.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Warum haben so wenige Frauen dieses Thema Nachfolge, unternehmerisch weiterentwickeln? Oft habe ich den Eindruck, die sind angestellt ihrer eigenen Idee inzwischen und haben sich damit ein Hamsterrad gebaut. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Die Frauen gibt es ja sowieso nicht. Aber ich habe letztens in der Bücherhalle gesehen, dass die beliebten Bücher, ich habe ja gesehen, was sozusagen so Bestleier sind, und die hießen alle Mein kleiner Buchladen auf Norderney und Mein kleines, also es war immer mit kleines, also mein kleines Strickgeschäft, mein kleiner Blumenladen und so weiter. Also irgendwas scheint in den Köpfen von Frauen drin zu sein, es so ein bisschen gemütlich haben zu wollen, vielleicht ein bisschen risikoärmer oder beziehungsorientierter. Vielleicht ist das auch der Punkt, dass wir Angst haben davor, dass wenn es größer ist, dass es zu anonym wird oder sowas. Aber ich war tatsächlich schockiert, als ich diese Bücher gesehen habe und dachte mir, wow, was ist das für ein merkwürdiger Buchtrend?
Ich war 14, also 1977. Seitdem haben wir Frauen die volle finanzielle Gleichberechtigung in Deutschland. Wir haben einfach auch noch nicht so lange eine eigenverantwortliche Geldgeschichte. Und ich lese ganz gerne historische Romane, Biografien auch, ja, noch vor 150 Jahren. Das Frauenleben in Deutschland war sehr eng und sehr begrenzt. Da war nicht viel Spielraum, außer brav sein. So, das ist ja noch bis in die 60er war das wichtig, Hauptsache brav.
Ich glaube, in Krisenzeiten, ich sag mal, wo die Männer im Krieg waren oder so weiter, haben die Frauen die Läden geschmissen. Aber sie wurden natürlich auch sehr wieder zurück an Heim und Herd geschickt, wenn die Männer wieder da waren. Und aber das weiß ich nicht, ob das sozusagen der Grund ist. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, woher sozusagen meine Motivation kommt, das größer zu denken. Und einer der Punkte ist, dass als ich so 12 war, meine Mutter nochmal was gelernt hat und dann in den Beruf reingegangen ist. Und meine Mutter hat dann nochmal richtig Karriere gemacht. Das heißt, für mich war eben eine prägende Frauenfigur in meiner Familie, hat mir aufgezeigt, da gibt es Optionen und da ist nichts mit 45 bist du alt oder sowas, sondern da geht es erst nochmal richtig los. Und das ist natürlich toll. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du solche Aktionen zum Beispiel machst, um einfach auch solche Vorbilder zu zeigen, um aufzuzeigen, was einfach noch geht.
Also meine Mutter ist Mitte 80 jetzt, die war schon klassisch Hausfrau, kommt selber vom Bauernhof, war keine akademische Welt, aus der ich komme. Ich kann mich aber noch gut erinnern, dass sie sich fürchterlich empört hat, dass Geschäftsbriefe nur an meinen Vater gingen. Die hat sich aber, weiß ich, dass sie Post aus, und wir saßen beim Mittagessen, da hat die sich drüber aufgeregt, über die Bank, die da irgendwie ein Schreiben an meinen Vater, und sie ist nicht erwähnt da drin, eine Anschrift, ja, das habe ich sehr früh mitgekriegt. Meine Mutter war sicher an vielen Punkten unkonventionell. Also das hat schon was mit zu tun, wen erlebt man.
Es braucht eine Sichtbarkeit. Und ich glaube, durch diese Sichtbarkeit von Unternehmerinnen und auch von Nachfolgern, also diese Option überhaupt vorzuschlagen, deswegen finde ich das so super, was du machst, kann vielleicht erst die eine oder andere auf die Idee kommen, dass das eine Option ist. Weil wenn wir tatsächlich nur sozusagen in unserer kleinen Bubble drin leben, kommen wir vielleicht gar nicht drauf.
Junge Männer haben das viel mehr auf dem Schirm, dass das eine Möglichkeit ist. Frauen denken bei Selbstständigkeit an selber gründen. Also es hat sich jetzt auch was geändert in den letzten 8 oder 10 Jahren, wo ich mich mit dem Thema beschäftige. Nichtsdestotrotz, es wächst auch eine andere Generation nach.
Ja, aber Niova, es gibt noch einen wichtigen Punkt bei Frauen. Frauen haben weniger Eigenkapital. Und für die meisten Gründungen brauchen wir Eigenkapital. Insbesondere dann, wenn wir Maschinen, Lager und so weiter aufbauen. Und deswegen ist dieses Expertise-Business ja auch so stark ein Frauen-Business, weil da ist das Eigenkapital das, was wir an Wissen und Erfahrungen haben. Und das können wir mitbringen. Aber dieses monetäre Eigenkapital, also wirklich Ersparnisse, haben Frauen nicht, weil sie in ihrem vorherigen Berufsleben auch durch das Gender Pay Gap und durch Kinderphasen einfach weniger Erspartes haben. Und das macht es uns tatsächlich nicht ganz einfach, auch zu gründen.
Ja. Wobei, alle, die jetzt zuhören und sagen, genau das ist der Punkt, habe ich ja nicht, kann keine Firma kaufen, danach folgen werden sehr unterstützt. Also die KfW und so weiter. Also ich brauche sowieso einen soliden Businessplan oder Nachfolgeplan heißt da in dem Fall und so weiter. Und das muss ich betriebswirtschaftlich rechnen. Es wird sehr unterstützt. Ja, es ist nicht vergleichbar mit Hauskauf oder die klassische Variante. Sollte das ein Thema sein bei dir, wo du uns jetzt hier zuhörst, dann ist noch nicht der Punkt, jetzt auszusteigen.
Genau, Genau, und das ist auch der Punkt, man kann tatsächlich auch mit den Ahnen sprechen. Denn, also was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, als ich überlegte, meine erste Mitarbeiterin einzustellen, hat meine Mutter ein bisschen Geld geerbt und hat meinem Bruder und mir jeweils 10.000 Euro gegeben mit der Bedingung, du musst mir sagen, was du damit machen willst. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt stelle ich jemand ein, weil ich muss die nicht sofort entlassen, wenn es mal 2 Monate schlecht läuft. Und ich habe diese 10.000 Euro nie angefasst, aber es war eben ein Sicherheitsnetz. Und auch da, finde ich, können wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, auch mal die vorherige Generation zu fragen, sag mal, Mutti, hast du noch was unter der Matratze? So. Und sie fand das super, dass ich das genau als so eine Zukunftsinvestition gesehen habe. Also auch das wäre noch ein Tipp. Aber ich finde mit den Förderungen auch absolut wichtig, darauf hinzuweisen, weil das wissen auch viele nicht.
Also das ist immer nochmal der Punkt, das muss ich rechnen. Aber dadurch, wenn es sich rechnet, gibt es dann Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, und der Hinweis wirklich zu sagen, Konsumschulden sind auch nochmal was anderes als Investitionsschulden. Ja. Also da nochmal gut hinzugucken. Was bei vielen Frauen schon auch ein Thema ist, ist, sie wollen gerne, da vielleicht auch die vielen mit Coaches, Trainer, Berater und so weiter, sie wollen gerne was Gutes in die Welt bringen. Und hoffen beim Umsatz, dass es Karma-Punkte gibt. Ja. Ja, es wird sich schon auszahlen. Es wird dann schon kommen. Es spricht sich dann rum. Also da erlebe ich schon, dass das Thema Vertrieb eher stiefmütterlich, auch jetzt vielleicht mit der ganzen Online-Bubble, so musst nur Marketing machen, dann wird bei dir gekauft. Das halte ich für sehr gefährlich.
Naja, das ist eben diese Beziehungsorientierung, die unter Frauen oft herrscht. Ne? Wir helfen uns nachbarschaftlich oder wir haben erlebt, wie die Avon-Beraterin von Haus zu Haus ging und ihren Freundinnen gezeigt hat, was es für einen neuen Nagellack gibt. Das ist alles sehr beziehungsorientiert und das reicht nicht. Und das war auch ein Fehler, den ich tatsächlich früher in meiner ersten Selbstständigkeit im Bereich der Organisationsberatung gemacht habe, mich auf dieses Empfehlungsmanagement zu verlassen, einfach nur Empfehlungsmarketing. Das reicht eben nicht. Wir brauchen tatsächlich eben auch ein systematisches Marketing, um eben uns zu zeigen. Und das bedeutet aber auch, dass wir benennen können, was an uns toll ist. Und da finde ich, ist auch gerade wieder die Chance darin zu sagen, ich habe ein Produkt oder ich habe eine Marke, weil es ist doch sehr viel leichter zu sagen, hey, mein Produkt oder meine Marke ist toll, als dauernd zu sagen, guck mal, was ich für eine tolle Kartoffel bin. Ja, das fällt ja Frauen auch gar nicht so einfach. Und auch das ist wieder ein Vorteil von Produkten, dass man dann eben sehr viel genauer über das Produkt sprechen kann und nicht dauernd sagen muss, ich bin die Schönste, ich bin die Tollste. Von einem gut definierten Produkt ist einfach, dass du sagen kannst, was hinten rauskommt. Also du kannst das und das und das damit erreichen und ich habe einen vorgefertigten Weg und damit helfe ich dir über den reißenden Bach, ne, indem ich dir die einzelnen Steine zeige, auf denen du den Fuß setzen musst und dann halte ich dir die Hand und führe dich über diesen Bach. Und das schafft natürlich totales Vertrauen und damit kann man das eben auch leichter verkaufen. Aber da muss man erstmal hinkommen.
Ja. Ich habe jetzt noch ein Thema, was ich gerne ansprechen will. Also, du bist in der Online-Bubble unterwegs, ich auch, ja. Geld im Schlaf. Man muss nur, was weiß ich, skalieren, automatisieren. Dann kommt das Geld über Nacht. Guck mal, was ich heute Nacht verdient habe. Ja, kennen wir ja alle. So, du hast eine Menge Prozesse, du hast automatisiert, wenn man Online-Business hat, dann muss man das tun. Du hast auch skaliert. Sag noch mal was dazu.
Also ich kann natürlich Dinge erleichtern und auch manche Dinge automatisiert verkaufen. Also es gibt einfach Angebote, die man bezahlen kann und dann wird man automatisch freigeschaltet auf der Kursplattform und bekommt dann seinen Kurs schon ausgeliefert, kann sofort damit anfangen, mitten in der Nacht, wenn man sagt, jetzt möchte ich das unbedingt lernen. Das wäre ja eine Form von Automatisieren. Das reicht aber nicht, um dieses Geldverdienen im Schlaf tatsächlich ausschließlich zu machen, weil es tatsächlich ja noch in die Welt gebracht werden muss, dieses Produkt. Das heißt, ich bin nicht so sehr in der Mitte des Prozesses beteiligt. Also die Skalierung und Automatisierung, das ist in der Mitte des Prozesses. Was ich aber am Anfang des Prozesses mache, ist, die Produkte zu entwerfen oder zu überarbeiten und zu neuen Produkten zusammenfügen. Und ich muss dann, nachdem das dann irgendwie eingefügt ist, wie die Auslieferung gemacht wird, muss ich dann vor allen Dingen auch Marketing machen. Das heißt, die Aufgabe verlagert sich von der Produkterstellung hin zu dieser Produktauslieferung dann auch, zu diesem Vertrieb, was du eben sagst. Das wird eine stärkere unternehmerische Aufgabe dann. das zu organisieren. Auch da muss ich nicht alles selbst machen, aber ich muss es vor allen Dingen im Blick haben und es ist sozusagen der wichtigste Bereich, damit ich eben nicht irgendwas nur im Lager liegen habe, sondern damit es eben auch dann hinterher in Geld umgewandelt wird. Und dieses Skalieren, also Dinge effizienter gestalten durch verschiedene Methoden, also dass wir statt einzelne beraten, Gruppenkurse machen oder dass wir Dinge automatisch ausliefern oder dass wir Sachen delegieren, dass ich eine Community-Managerin habe, die zum Beispiel sich um das Forum kümmert, dass ich da nicht dauernd reingucken muss oder solche Sachen. Das ist sozusagen in diese Mitte dieses Prozesses drin und meine Aufgaben sind eben mehr am Anfang in der Konzeption und in den strategischen Entscheidungen und dann aber eben auch im Marketing. Und das können wir nicht alles auslagern. Da müssen wir einfach noch da sein. Also Geld verdienen im Schlaf, leider nein. Nur zum Teil, ja. Wobei das natürlich schon toll ist, wenn man eben diese Verkaufsprozesse hat, die auf solche Selbstlernprodukte zum Beispiel laufen. Und man dann immer beim Handy, ne, wenn es immer so rüttelt und man denkt, ach, bling, 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 ich habe wieder eins verkauft. Es fühlt sich natürlich toll an. Aber das sind eher so die kleineren Produkte. Und was du ja eben auch beschrieben hast, ne, was du machst, beratungsintensives Produkt, das verkauft sich nicht einfach irgendwie. Ich stelle eine Website ins Netz und dann kaufen die Leute das schon. Leider nein.
Ja, jetzt so meine Abschlussfrage an dich. Was ist dein wichtigster Tipp an Unternehmerinnen?
Mein wichtigster Tipp ist, frühzeitig mit Dingen rauszukommen, also sie in der Praxis zu erproben. Nicht alles nur so am Reißbrett zu entwerfen, sondern sowas wie einen Pilotkunden haben oder eine Pilotgruppe, mit denen man Dinge macht. Wirklich im Prozess die Produkte zu schärfen, sag ich mal. Ne? Also wirklich frühzeitig zu erzählen, ich möchte was Neues machen, ich habe da eine Idee. Gibt es jemanden, der sich dafür interessiert und dann dafür auch Geld zu nehmen, also mit bezahlten Kunden zu lernen. Und das müssen dann ja nicht gleich 20 sein, ne? Reicht ja vielleicht, wenn es 3 sind oder sowas, aber rausgehen und an echten Kunden ausprobieren. So werden wir besser. Und das ist ein bisschen wie das Tingeln durch die kleinen Clubs, was die Bands auch machen müssen, bevor sie groß sind, bevor sie im Stadion spielen können. Aber das hilft so sehr. Das Tolle daran ist, dass man tatsächlich dann eben ja auch Feedback bekommt, also können nicht nur die Produkte besser werden, sondern man kann auch selbst wachsen und sich dann trauen, weiter rauszugehen. Also nicht so viel nachdenken, sondern ausprobieren, machen, sich zeigen und möglichst mit echten Kunden lernen. Also sich das Lernen immer bezahlen lassen, war immer eines meiner besten Vorgehensweisen.
Ja. Maike, ich verabschiede dich jetzt nochmal. Herzlichen Dank für all dein Wissen, das du geteilt hast. Und ich wünsche dir weiterhin mit deinen beiden, mit dem einen und dem anderen, ganz viel Erfolg.
Und, ja, vielen Dank. Ja,
bis demnächst. Alles Gute dir.
Ne? Ja, ciao. Danke. Dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenloses Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Oder vielleicht ist unsere Zukunftswerkstatt das bewährte Programm für Abgeber und Nachfolgende für dich interessant? Der jahrelang verfeinerte Prozess ist eine sinnvolle Lösung für dich alleine und euch gemeinsam, denn du gewinnst ein konkretes Bild über deine Vorstellung zur Zukunft des Unternehmens. Diese bewusste Klarheit hilft dir in den Gesprächen mit den anderen entscheidend weiter. Und wenn beide Seiten das Programm der Zukunftswerkstatt bearbeiten, dann stärkt die Nachfolge eure Beziehung sowie die der Familie und fördert die Zukunftsfähigkeit eurer Firma. Den Link in den Shownotes führt dich zu den weiteren Informationen. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!